Gerade ist der neue Roman von Bernhard Schlink erschienen, der Titel Die Enkelin. Wie in seinem Weltbestseller Der Vorleser geht es um sehr Persönliches und große gesellschaftliche Fragen. Ausgangspunkt ist der Tod, vermutlich ein Freitod einer nicht mehr jungen Frau. Ihr Mann, nun Witwe, hat sie einst 1964 aus der DDR in den Westen geschleust. Und nun findet er in ihrem Nachlass Dokumente, unter anderem das Manuskript eines nicht vollendeten Romans. Und er begreift, dass er seine Frau nicht wirklich gekannt hat. Durch das Manuskript erfährt er beispielsweise, dass seine Frau eine Tochter hatte, die sie einst im Osten ließ. Und die hat nun wiederum eine Tochter, die Enkelin. Bernhard Schlink, guten Tag.
Guten Tag, Herr Klaus.
Herr Schlink, was hat Sie zu dieser Geschichte gedrängt, dazu sie aufzuschreiben?
Verschiedenes. Ich selbst war 1964, 65 Student in Berlin, hatte eine Freundin in Ost-Berlin, die ich rausgeholt habe. Und diese Freundin, unsere Beziehung dauerte nicht so lange, wie wir damals gehofft hatten, ging auseinander, aber wir blieben freundschaftlich verbunden. Und diese Freundin ist vor 2 Jahren gestorben. Und dadurch wurde das damals Erlebte gewissermaßen zur Geschichte, die jetzt wieder hochkam und mich beschäftigt hat. Das war das eine. Und das andere, darauf kamen Sie jetzt noch gar nicht zu sprechen.
Dann kommen wir doch gleich auf das andere zu sprechen, über diese Enkelin. Er sucht sie auf, er findet sie, er findet ihre Familie, findet also auch ihre Mutter, also die Tochter seiner toten Frau. Gerät er in eine rechte Szene von Menschen, die rechtes Gedankengut nicht nur in sich tragen, sondern leben. Und er versucht über diese Enkelin eine Auseinandersetzung. Und das hat mich beim Lesen überaus bedrängt. Sie schreiben in einer kühlen, sachlichen Sprache. Sie vermeiden jeden Anflug von Kitsch. Aber am Ende unterstützen Sie eine These, die ich leider schon lange auch in mir trage. Kunst und Kultur sind was Wunderbares, helfen aber nicht gegen das Böse.
Nun hat er das Glück, nicht mit festgelegten Rechten reden zu müssen, sondern die Enkelin hat sich ja noch ein Stück Offenheit bewahrt. Und er sieht das als Herausforderung, als Chance, ihr einfach andere Welt zu eröffnen. Und das gelingt ihm, indem er ihr die Welt der Musik eröffnet, auch deswegen, weil sie da eine besondere Neigung und eine besondere Begabung hat, dass Kultur einen nicht zum besseren Menschen macht, das ist gewiss richtig. Und er denkt ja, wenn er dann mit Sigrun zu tun hat und Freude daran hat, dass sie mit dem Klavier immer weiter vorankommt, denkt an Frank auf der Burg in Krakau, diesen furchtbaren Generalgouverneur, der zugleich Chopin gespielt hat. Nein, Kultur macht uns nicht zu besseren Menschen, aber sie kann eine Welt erschließen, die einem davor verschlossen war.
Hoffen Sie, dass Sie auch Leserinnen und Lesern, die nicht auf Ihrer Seite stehen, auf unserer Seite stehen, Leserinnen und Leser, die dem erzkonservativen Gedankengut anhängen, dem Rechten, dass Sie die auch erreichen können?
Ich denke, wenn es junge Leser sein sollten, könnte Ihnen doch der Gedanke kommen, dass es da noch mehr gibt als die Welt, in der Sie aufwachsen. Auch eine Welt der Kultur, eine Welt des Geistes, der Bücher, der Musik, in die hineinzuschauen lohnt.
Auf Seite 63 heißt es, ich zitiere, beim Schreiben geht es endgültig nicht mehr darum, es den anderen recht zu machen. Es geht allein um mich. Man kann nicht für andere schreiben, für die Leser oder die Kritiker oder den Verleger, für die Großmutter und die Mutter, sondern nur für sich selbst. Schreiben Sie nur für sich selbst? Das kann ich mir nicht vorstellen.
Ich schreibe in der Tat für mich selbst. Also ich weiß natürlich, dass das Buch gedruckt wird und dass es verlegt wird. Und ich hoffe natürlich, dass es Leser findet. Aber ich kann beim Schreiben nicht an meine Leser und Leserinnen denken und nicht daran, wie das Buch aufgenommen wird, sondern ich kann nur in der Geschichte sein. Und ich bin ganz in der Geschichte und bin ganz bei den Menschen der Geschichte. So sehr, dass wenn das Buch fertig ist, mir der Abschied von ihnen immer schwerfällt. Da bin ich und da bin ich. Darüber hinaus kann ich beim Schreiben nicht denken.
Wie ist das überhaupt beim Schreiben? denken Sie da? Fühlen Sie? Fließt das aus Ihnen heraus? Ist das ein sehr komplizierter Prozess des Abwägens, des Streichens, des immer wieder Neuaufschreibens? Geht das ganz schnell? Können Sie das beschreiben, bitte?
Nun, Sie haben das Buch vor sich und die kurzen Kapitel. Ein Kapitel ist, was ich an einem guten Tag schreiben kann. Und ist das schnell oder ist das langsam? Ein Tag kann auch mal 12 oder 14 Stunden dauern. Das ist mein Schreibtempo. Und ich ringe immer wieder um den richtigen Ausdruck, um den richtigen Satz. Aber es ist immer eine Freude. Ich bin beim Schreiben einfach glücklich. Das ist keine Quälerei. Das Ringen ist, ja, ist eine Freude.
Bleibt das dann auch so in der Arbeit mit der Lektorin, dem Lektor?
Mit der Lektorin gibt es nicht viel zu arbeiten. Und ich freue mich über ihre Anregungen und Vorschläge, aber es sind nicht viele. Nein, das ist einfach ein schöner Nachlauf. Mich interessiert auch vor allem, neben meinem Sohn ist meine Lektorin meine erste Leserin. Mich interessiert vor allem, ja, kommt's an? Kommt's bei ihr an? Kommt's bei meinem Sohn an? Und wenn das der Fall ist, dann denke ich, ja, es hat eine Chance, gelesen zu werden.
Liest es erst die Lektorin oder erst der Sohn?
Erster Sohn.
Und der ist hart im
Urteil? Der ist streng und sagt, was ihm nicht gefällt. Diesmal hatte das Buch auch seiner 16-jährigen Tochter, also meiner Enkelin, zu lesen gegeben. Und auch deren Urteil war mir wichtig.
Weil ja eine Jugendliche eine der Hauptfiguren ist, eben diese Enkelin.
Weil die Enkelin mit ihren 15 die Hauptperson oder eine Hauptperson ist.
Wie konnten Sie sich, Sie sind über 70, in die Sprache von jungen Menschen hineindenken?
Ich weiß nicht, ob mir das hinreichend gelungen ist, aber ich habe eben die beiden Enkelinnen, mag sie, rede viel mit ihnen, wir machen Sachen zusammen. Da kriege ich schon ein bisschen was mit von der Sprache der Jugend.
Was mich als Mensch, der in der DDR aufgewachsen ist, überaus erstaunt hat, ist, wie Sie in diesem Romanfragment, das in Ihrem Roman eine große Rolle spielt, das Denken, Fühlen, Sprechen einer Frau aus der DDR nachempfinden konnten. Es hat mich ungeheuer verblüfft. Wie haben Sie das gemacht?
Nun, die Begegnung 1964-65 mit der DDR, die erste Begegnung, war intensiv. Ich habe in den Jahren danach immer wieder in der DDR gereist, habe die DDR-Literatur so intensiv verfolgt wie die westdeutsche Literatur. Und ich bin 1990, ja im Januar, gleich an die Humboldt-Universität gekommen und seitdem da geblieben.
In Ihrem Buch sagt ein Mann in seiner Erinnerung an sein Leben in der DDR, wir waren drüben echt. Sind wir hier im Westen nicht echt?
Die Menschen in der DDR haben mich damals immer als ernsthafter berührt als die Menschen im Westen. Und davon ist noch was geblieben. Sie nehmen die Dinge ernster. Wir haben im Westen ja so einen spielerisch-intellektuellen Umgang mit Kunst und Kultur eingeübt, der auch ein bisschen die Wahrnehmung von Politik ist. Und ich fand, dass das eines der Momente der Entfremdung zwischen Ost und West war. Die Menschen im Osten fühlten sich und ihre Welt und überhaupt die Welt nicht richtig ernst genommen. Und ich denke, das meint er, wenn er von echt spricht. Man hat es ernster genommen, als man es im Westen genommen hat.
Sie haben neulich in einem Interview gesagt, die Wiedervereinigung ist noch nicht vollendet. Ist sie überhaupt vollendbar?
Auch sie ist sicher dahin vollendbar, dass man sich einander so nah und fern ist wie der Hamburger dem Bayern, aber eben auch nicht ferner. Und im Moment sind wir uns noch ferner, als der Hamburger und der Bayer einander sind.
Sie, der Heidelberger, leben in Berlin, Sie leben in New York. Als was fühlen Sie sich? Als Weltbürger, Bernhard Schlink?
Nein, ich fühle mich als Deutscher, der gerne Europäer ist und der gerne auch ein Teil seiner Welt jenseits des Atlantik hat. Aber nein, ich bin kein Weltbürger, ich bin ein Deutscher.
Im Buch in Ihrem Roman, in Ihrem neuen. Die Enkelin fällt immer wieder ein Satz: Ich bin stolz, eine Deutsche zu sein, ich bin stolz, ein Deutscher zu sein. Die Hauptfigur Kaspar sagt: Ich kann nicht auf etwas stolz sein, was ich nicht selbst geschaffen habe. Das ist Ihre persönliche, ureigene Meinung, Haltung?
Das ist meine persönliche Meinung. Man kann sich freuen, dass man ein Deutscher ist, aber stolz darauf zu sein, auf etwas, was man nun weiß Gott nicht geleistet hat, das finde ich befremdlich.
Schauen wir mal ein bisschen über den deutschen Tellerrand hinaus. Sie leben, Sie lehren, Sie arbeiten auch in New York. Sie kennen also die US-amerikanische Gesellschaft sehr genau. Der sogenannte Westen, hat der überhaupt noch eine Chance, wenn wir davon ausgehen, dass die USA eine der führenden Kräfte in der Welt sind, politisch derart zerstört, zerstritten? Mir macht das Angst. Wie geht's Ihnen?
Mir macht es genauso Angst. Und ich denke, die Midterm-Elections nächstes Jahr und die Wahl danach in 2 Jahren werden darüber entscheiden, ob der Westen ganz bleibt, das er sowieso nicht, aber doch einigermaßen bleibt, was er war, oder ob das wirklich zerstört wird. Wenn Trump wiederkommt, wenn die Republikaner beide Häuser übernehmen, ist es mit dem Westen, wie wir ihn kennen, wirklich vorbei.
Bernhard Schlink, sein neuer Roman ist da, Die Enkelin. Die Rezensionen sind sehr unterschiedlich ausgefallen. Lesen Sie die? Wie gehen Sie damit um?
Nein, ich lese keine Rezensionen.
Nie?
Nie. Also manchmal sagt mir die Pressefrau meines Verlags, des Diogenes Verlags, die müsste ich lesen, auf die würde ich sicher im nächsten Interview angesprochen. Dann lese ich sie, aber bisher hat sie das jetzt bei der Enkelin noch nicht gesagt.
Große Rolle spielt im Buch die Musik. Sie spielen selbst Musik, Sie machen selbst Musik. Es muss so sein, so wie Sie darüber schreiben.
Ich spiele die Querflöte. Wir haben zu Hause viel Hausmusik gemacht. Ich bin mit Musik aufgewachsen. Jetzt, gut, ich hatte mal ein Quartett, das ist in alle Winde zerstreut. Und allein Flöte spielen ist nicht so schön wie alleine Klavier spielen. Ich spiele also nur noch selten, aber Musik begleitet mich weiter durchs Leben.
Ich danke Ihnen, dass Sie sich die Zeit für unser Gespräch genommen haben.
Ja, ich danke Ihnen für das Gespräch, Herr Klaus.